Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie heute zu einer Diskussion und Buchpräsentation zum Thema Hartheim. Am Mikrofon ist Margarete Endel. Wir schreiben das Jahr 2012. Hartheim ist uns ein Begriff. Hartheim ist ein Renaissance-Schloss in Oberösterreich. Das Schloss war einmal ein Pflegeheim für Menschen mit Behinderungen bis ca. 1938. In den Folgejahren wurde Hartheim zu einer NS-Tötungsanstalt von 1940 bis 1944. Rund 30.000 Menschen wurden hier ermordet, vergast. In den ersten beiden Jahren waren es Menschen mit Behinderungen, rund 18.000, die aus ganz Österreich, der damaligen Ostmark und angrenzenden Gebieten wie Bayern und Slowenien mit Bussen nach Hartheim gefahren wurden und sofort in der Gaskammer ermordet wurden. Ab 1942 wurde Hartheim eine Art Vernichtungsaußenstelle von Mauthausen. Heute ist das Schloss eine Gedenkstätte, aber es gibt eine Pflegeanstalt, die daneben in einem modernen Gebäude untergebracht ist. Wenn ich sage, dass uns Hartheim ein Begriff ist, dann stimmt das für heute, für die Gegenwart, stimmt aber nicht für die 1970er Jahre. Dort wusste praktisch niemand oder wussten ganz wenige über die schreckliche Vergangenheit Bescheid. Man kannte Hartheim als Pflegeanstalt, aber nicht als Tötungsanstalt. Denn 1944 verwischte das NS-Regime die Spuren seiner Vernichtungsmaschinerie. Erst ab den 1980er Jahren haben Archivare, Historiker und Historikerinnen das Geschehen aufgearbeitet. Darüber wollen wir heute reden. Warum die Ermordung von Menschen mit Behinderungen so lange kein Thema war. Ich stelle nun meine Gäste vor. Neben mir sitzt Johannes Neuhauser.
Guten Abend.
Er ist Psychotherapeut in Linz heute. Hat anders begonnen. Sie haben als Zivildiener begonnen in einer Anstalt, in einem Heim für Menschen mit Behinderungen zu arbeiten.
Ja.
Und dann haben Sie, das war irgendwie die revolutionäre Zeit, wo man die Menschen aus den Heimen hinausgebracht hat und in Wohngemeinschaften.
Ja, so Ende der 70er Jahre war so die Integrationsbewegung, so haben wir das damals genannt, eben was so eine Alternative war zur herkömmlichen Heimerziehung, ja.
Und dann haben Sie eine Wohngemeinschaft gegründet. Erzählen Sie, was das war?
Also wichtig ist mir, dass das nicht ich alleine war, sondern sowas sind ja immer viele Leute. In den 70er, Ende der 70er Jahre sind ja die ersten Frauenhäuser entstanden und so. Das war so die Zeit, wo man ein Konzept geschrieben hat, auch in Wien und natürlich genauso in Oberösterreich. Und das Konzept war irgendwie schlüssig. Dann hat man auch manchmal das sozusagen halt auch das Geld bekommen, sowas zu tun. Und wir waren halt verschiedene Personen, die sich überlegt haben, dass die Heimerziehung, wie sie in den 70er Jahren waren, die behinderten Menschen, damals haben wir von behinderten Menschen gesprochen und nicht von beeinträchtigten Menschen, dass das nicht der letzte Schrei sein kann. Und es war so die Zeit von Freiheit heil und von Integration. Und dann haben wir uns heute Altbauwohnung angemietet, so 250 Quadratmeter in Linz und sind zusammengezogen. 4, 5 Menschen mit einer Beeinträchtigung, also es waren aber vor allen Dingen auch Menschen, die eine Lern- und geistige Behinderung gehabt haben oder Mehrfachbehinderung, zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom, ja, und 4, 5 Leute, die halt keine Behinderung gehabt haben, man hat damals von Nichtbehinderten gesprochen, also so jemand wie ich, weil es uns ganz wichtig war, Alternativen zu schaffen. Und das Projekt gibt es bis heute nur, ich habe halt dort 7 Jahre lang gelebt.
Und dann haben Sie einen Film über Hartheim gemeinsam mit 2 anderen Menschen gemacht. Wie, ja, sind Sie von einem Menschen, der sozusagen in einer integrierten Gemeinschaft lebt, in einer Wohngemeinschaft lebt, zum Filmemachen geworden, der sich mit Hartheim beschäftigt?
So wie bei vielen Menschen leben halt auch viele, wie soll ich sagen, Wünsche in einer Brust. Ja? Und ich habe genauso immer eine große Affinität gehabt zu Film. Ja? Und so, das war sozusagen so, ich wollte immer Filme machen, ja. Also aus verschiedenen Gründen war das in meiner Lebenssituation nicht möglich, auf die Filmakademie da in Wien zu gehen. Ja, der Regieprofessor hat mir damals auch geraten, hat er gesagt, Sie sind ja 30, machen Sie gleich Filme, gehen Sie ein halbes Jahr irgendwo in die Lehre, was brauchen Sie 5 Jahre zu uns auf die Filmakademie kommen? Und ganz wichtig ist mir zu sagen, 2 Filmemacher, die ich gut gekannt habe, weil sie alle aus der Gegend kommen, wo ich bin. Also Andreas Gruber, der ja sehr bekannt ist für seine Filme und Egon Hummer, der bekannt ist für seine Dokumentarfilme. Wir 3 haben uns halt gefunden und dann gesagt so, wir uns 3 ist ein Anliegen, echte Kinodokumentation zum Thema Hartheim zu machen.
War das damals die erste Dokumentation zum Thema Hartheim?
So Es wird oft so gesagt, aber es war das nicht so. Ja, also so halt das erste Mal, wo sich jemand intensiver mit Hartheim beschäftigt hat, meines Wissens nach, war das Simon Wiesenthal, den ich nur persönlich kennenlernen durfte, den er sehr geschätzt hat. Der hat so nicht lang nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Buch geschrieben, Die Mörderschule. Also er hat Hartheim als Mörderschule bezeichnet. Das hat den Grund, weil in Hartheim ja dieses Personal dieser Vernichtungs- und Mordanlage sehr gut lernen hat können, wie dann der Massenmord an jüdischen Mitbürgern passieren kann. Franz Stangl, der zeitlang in Hartheim ja war, war dann einer der Leiter von Treblinka. Herr Wirth, also Sie werden dauernd immer wieder Leute finden, die zuerst sozusagen halt den Massenmord an Behinderten sozusagen begonnen haben zu organisieren. Es war ja Learning by Doing, ja, also so halt, und die dann sozusagen halt so in diese großen Vernichtungslager gegangen sind. Also Simon Wiesenthal war aus meiner Sicht der Erste. Dann hat es in den 80er Jahren Peter Nausner gegeben, einen sehr engagierten, also halt Leuten, der beim ORF eine Sendung gehabt hat, Soziallokal in Graz, und der dann für Ö1 und für ORF gearbeitet hat. Der hat so die ersten Dokumentationen gemacht. Es hat damals sehr viel negatives Echo gegeben. Lasst uns in Ruhe mit sowas. Ja, also halt, wer weiß, ob das alles stimmt. Also diese Leute haben nur einen sehr hohen Einsatz bringen müssen, wenn sie so Dokumentationen gemacht haben. Dann war es natürlich auch Ernst Klee, der in Deutschland, dem wir sehr, sehr viel verdanken, der in Deutschland sehr viele Bücher zu dem Thema geschrieben hat, der sehr zäh dran war. Und dann sind halt irgendwann einmal in den 80er Jahren wir gekommen. Und nach uns Leute wie Tom Matzig oder so.
Waltraud Häupl, Sie haben...
Oh Gott.
Sie sind Kunsterzieherin.
Ja.
Dann haben Sie 1997 eine Fernsehdokumentation gesehen und sind am nächsten Tag aktiv geworden, haben auf der Baumgartner Höhe angerufen und wollten zum Schicksal Ihrer Schwester, ja, Erkundigungen anstellen. Was ist da genau passiert? Was ist mit Ihrer Schwester passiert und was haben Sie dann gemacht?
Naja, ich war 3 Jahre älter als meine damals kleine Schwester und mein Vater war Sozialdemokrat und wir lebten in einer sehr düsteren, kleinen, feuchten Wohnung. Wir waren 2 Geschwister und als dann meine kleine Schwester Annemarie zur Welt kam, hat es dann geheißen, nach kurzer Zeit, dieses kleine Mädchen wäre krank. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an die kleine Annemarie. Sie war ein entzückendes Kind, richtig eine Puppe für mich, die ich 3 Jahre älter war als sie. Plötzlich hat sie meinen Vater in die Kolschitzke-Gasse im 4. Bezirk in ein Kinderkrankenhaus gebracht, weil sie angeblich an Darm erkrankt war. Und sie ist aber nach dieser Zeit nicht mehr nach Hause gekommen. Man hat erzählt, die Eltern, ich habe gefragt nach ihr und man hat gesagt, sie wäre krank und sie wird schon wieder kommen. Nun habe ich 1997 erst erfahren, dass Annemarie am Spielgrund tatsächlich war. Der Begriff Spielgrund war mir bewusst. Es war so, dass mich diese Sendung am Abend, das war in den offiziellen Nachrichten im März 97, dass mich das plötzlich so getroffen hat. Ich habe es nur durch reinen Zufall, bin ich in unser Wohnzimmer gekommen, als mein Mann den Abendnachrichten gesehen hat. Und ich sah noch Regale mit hunderten Gläsern, in denen Gehirne und andere sterbliche Überreste von Opfern des Nationalsozialismus waren. Das erfuhr ich. Mein Mann hat, wie er das immer tut, ein Buch neben den Nachrichten gelesen, wenn es für ihn nicht ganz so spannend war. Und ich war ganz erschrocken. Ich kam gerade in dem Augenblick herein, wie das Wort Spiegelgrund gefallen ist und wie diese Regale eingeblendet waren. Und ich fragte ihn, du sag, was war das jetzt? Und er hat gesagt, naja, er hat dann nur jetzt gehört, da sind Kinder am Spiegelgrund in der NS-Zeit ermordet worden und ihre sterblichen Überreste sind noch aufbewahrt in diesen Gläsern. Und es war aber dann schon weg. Es war nur eine kurze Sendung darüber. Aber ich konnte dann in der folgenden Nacht nicht zur Ruhe kommen. Haben mir gedacht, Spiegelgrund passt. Annemarie, vielleicht. Ich habe ja nur gewusst, sie war krank. Und habe am nächsten Tag, sobald es 8 Uhr war, in der ärztlichen Direktion auf der Baumgartnerhöhe angerufen. Ich wusste bis dahin nicht, den Spiegelgrund zu lokalisieren. Mein Erlebnis zum Spiegelgrund war das, als ich in die Schule kam, 1941, da habe ich ein Telegramm übernommen und da ist es drinnen gestanden. Meine Mutter hatte nämlich Waschtag an dem Tag, also sie war nicht in der Wohnung. Und ich habe der Mutter das Telegramm vom Briefträger in die Waschküche gebracht. Und sie machte es auf, es war alles so verqualmt, ich sehe das heute noch. Und es reißt natürlich auch wieder auf. Meine Mutter las es und es stand drinnen, wie ich dann nachher wusste, ihr Kind, Annemarie, heute 8 Uhr verstorben. Und der Waschtag war ja um diese Zeit, in diesen Jahren, eine unerhörte, aufregende Sache in der Familie. Es war alles so dunstig und eine Frau war bei ihr und hatte geholfen, die Leintücher und die Bettwäsche auszuringen. Aber ich hatte so große Ohren, muss ich sagen, ich habe alles mitbekommen, auch was die zwei Frauen miteinander gesprochen haben. Meine Mutter brach in Tränen aus und ich war ganz entsetzt, dass meine Mutter plötzlich weint. Ich gebe ein Schriftstück und sie weint und die andere Frau will sie trösten und ich höre noch das Wort Versuchskaninchen. Das hat mir lange Zeit kein Mensch erklären können. Und ich als Kind hatte natürlich keine Ahnung davon. Aber das ist in mir geblieben bis zu diesem Tag im Jahre 1997. Es wurde auch nicht darüber geredet. Und ich erhielt dann von der Sekretärin des ärztlichen Leiters gesagt, warten Sie einen Augenblick, wissen Sie Ihre Geburtsdaten, das habe ich alles natürlich gewusst inzwischen. Und sie sagt, ich komme gleich. Und ich habe gewartet und sie kommt zurück und sagt, ich muss Ihnen leider mitteilen, sie steht auf unserer Liste. Nun wusste ich noch immer nicht, was das bedeutet hat. Und ich bekam dann nach einigen Wochen einen Termin beim ärztlichen Leiter, der inzwischen schon in Pension gegangen ist. Und auch eine ziemlich kompakte, wie es selten vorgekommen ist, dann in den folgenden Jahren, eine ziemlich kompakte Krankengeschichte. Und mit dem wollte ich mich zurückziehen und diese Krankengeschichte durcharbeiten, durchlesen, die Schriften klären und die Diagnose und was immer da drinnen gestanden ist. Und inzwischen hat aber der ärztliche Direktor bereits Journalisten erzählt, es hätte sich eine Angehörige gemeldet aufgrund dieser Sendung. Ja, und dann wurde ich aber wirklich spontan bombardiert in Österreich von Journalisten, die mich angerufen haben, CNN und ABC und London und alle wollten kommen und diese Sensation, die es damals gab, dass da noch jemand war, der darüber berichten konnte. Und ich habe aber alles abgeschirmt anfangs und habe mir gedacht, ich muss das mit mir verarbeiten. Ich habe mich richtig zurückgezogen. Und dann ging es sehr rasch. Dann ist es nicht mehr aufzuhalten gewesen. Die Historiker aus Amerika, Toronto und dergleichen haben mehr gewusst, als wir in Wien gewusst haben. Die haben zum Beispiel von dieser sogenannten Gedenkkammer auf der Baumgartnerhöhe gewusst, dass dort hunderte Gläser, so wie die Gurkengläser und Einmachgläser in den Regalen standen und dass das sterbliche Überreste von Opfern des Nationalsozialismus waren, vor allem von Kindern und Jugendlichen. Und nachdem ich bis dahin über mein ganzes Leben eigentlich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, im Unterricht und auch in Erziehungsarbeit, so sind mir die Kinder besonders ans Herz gewachsen gewesen. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und ich wollte aber Klarheit haben, was da passiert ist. Ja, und es hat sich dann ist es ganz rasch gegangen. Also ich habe dann, nachdem ich die Krankengeschichte durchgearbeitet habe, habe ich mir vorgenommen, sei nicht feig. Das ist etwas, was bestimmt nicht nur deiner Schwester passiert ist. Denn ich habe aus den Schriften entnehmen können, dass es da noch viel mehr geben müsste. Und es hat sich natürlich dann bewahrheitet. Und es war dann so, dass der ärztliche Leiter mir noch einmal ein Gespräch zur Verfügung gestellt hat, hat dann vieles dementiert, was da drinnen gestanden war, als ob er es gewusst hätte. Also zum Beispiel Vergiften und Luminalgaben und Kinder richtig zu Lungenentzündung ist so viel und so oft gestanden, dass es eigenartig war, so etwas überhaupt anzunehmen. Meine Schwester hatte zum Beispiel 8 Wochen Keuchhusten. Und eine der schrecklichsten Untersuchungsmethoden war eine Enzephalographie. Das heißt, man hat den Kindern, die man vorher krank gemacht hat, aus dem Rückenmarkskanal Flüssigkeit aus dem Hirn abgezogen und mit Luft ersetzt. Viele Kinder sind daran gestorben oder haben hohes Fieber bekommen. Und so auch meine kleine Annemarie, die hatte 8 Wochen Keuchhusten. Und wer von Ihnen Keuchhusten kennt, weiß die furchtbaren Erstickungsanfälle. Und so ein Kind musste dann gebückt sitzen oder auf dem Bett liegen, dass der Arzt von rückwärts diese Punktationen vornehmen konnte. Also es war jedes Erlebnis, was ich da herauslesen konnte, furchtbar. Und dann habe ich es wirklich geschafft. Ich habe Annemaries Geschichte auch Journalisten weitergegeben und sie ist über die ganze Welt wirklich gegangen. Und ich habe mir vorgenommen, ich muss jetzt dahinter sein, dass ich herausbekomme, was in dieser Zeit überhaupt passiert ist. Ich habe angeboten, ich kann die alten Schriften lesen, weil ich sie ja noch gelernt habe in der Schule selber. Ich habe mich dann mit Medizinausdrücken beschäftigt. Und dann konnte ich im Laufe der Zeit die Krankengeschichten bekommen, nachdem die Sache für Wien zu heiß geworden ist. Die Berge von Krankengeschichten, die nicht vernichtet worden sind, sind irgendwo privat gelegen, weil andere Mediziner wollten aufgrund dieser Unterlagen ihre Forschungsarbeit weitermachen. Unter anderem auch der berüchtigte Dr. Gross. Und es hat auch noch viele andere gegeben auf diesem Gelände, die davon sehr wohl gewusst haben. Aber sie haben alle geschwiegen. Und ich habe nicht mehr aufgegeben. Ich war so richtig ein Stachel für diese Menschen. Und wenn sie nicht weitergekommen sind mit mir, dann habe ich mit Journalisten geredet. Und wenn es dann in der Zeitung gestanden ist, dann haben viele ein bisschen klein beigegeben. Und so habe ich im Laufe der Zeit den Spiegelgrund aufarbeiten können und mehr als 800 Kinder und Jugendliche identifizieren können. Mein Ziel war dann, ihnen mit Nennung ihres Namens, ihrer Daten und auch zum Teil ihrer Lebensgeschichten, die ich herausfiltern konnte, ihre Würde wiederzugeben. In dieser Zeit, das Buch ist 2006 herausgekommen, haben sich auch viele Angehörige noch gemeldet. Und die Gespräche haben dann vieles bestätigt und noch ergänzt. Es gab dann auch noch Überlebende des Erziehungsheims am Spielgrund, die auch sehr in Gefahr waren in dieser Zeit, aber überlebt haben. Und alles das habe ich um mich zusammengeschaut. Wir haben viele, viele Gespräche geführt und es hat sich dann herausgestellt, also das war ein Todesbereich in der grausamsten Art, nämlich Kinder und Jugendliche so zu töten. Nach diesem ersten Band, die ermordeten Kinder vom Spielgrund, bin ich dann draufgekommen, es ist immer so gewesen, wenn ich einmal aufgehört habe und geglaubt habe, jetzt kann ich ein bisschen wieder für mich Ruhe finden, kamen wieder neue Anfragen aus dem In- und Ausland und Angehörige haben ihre Kinder und Jugendlichen gesucht und ich habe dann weiter Grundlagenforschung betrieben. Es war dann sehr lieb, das Wiener Stadt- und Landesarchiv hat inzwischen das alles sammeln können. Ich hatte Zutritt, ohne dass ich sehr betteln musste. Ich habe natürlich viele Jahre daran gearbeitet und habe dann den organisierten Massenmord in der Ostmark darstellen können. Dank auch Hartheim mit der Datei konnte ich da auch vieles erkennen und viele Archive haben sich mir geöffnet. Und jetzt im März ist das dritte Band herausgekommen und damit die Trilogie fertig. Die Spuren zu den ermordeten Kindern und Jugendlichen in Hartheim und Niedernhardt. Und damit sind 2200 Kinder und Jugendliche identifiziert, die Opfer in dieser Zeit geworden sind. Soweit meine Arbeit nur im Überblick.
Danke, Frau Häupl.
Bitte.
Jetzt kommen wir zu Ihnen. Florian Schwanninger ist Historiker und arbeitet in der Gedenkstätte Hartheim. Das war jetzt sehr erschütternd, Frau Häupl. Ich bin sehr gefesselt. Sie haben historische Arbeiten veröffentlicht, auch in einer großen Dokumentation, die heißt Tötungsanstalt Hartheim. Und Sie beschäftigen sich jetzt mit einer Datenbank, wo die Opfer, soweit Daten vorhanden sind, verzeichnet werden. Könnten Sie bitte mehr erklären, wie die Datenbank ausschaut und wie sich Angehörige an Sie wenden können und was Sie ihnen sagen können?
Ja, die Arbeiten an der Datenbank, die wurden eigentlich schon Ende der 90er Jahre begonnen vom heutigen Leiter des Oberösterreichischen Landesarchivs. Man ist zu Beginn vor einem Problem gestanden, wie man eigentlich zu den Namen und Daten der in Hartheim ermordeten Menschen kommt. Weil die Täter in Hartheim versuchten ja, wie sie erkannt haben, dass der Krieg verloren ist, dass sie über kurz oder lang zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Taten. Da versuchten sie leider sehr gründlich ihre Spuren zu verwischen. Also einerseits wurden in Hartheim selbst die baulichen Einrichtungen, die der Tötung und auch der Beseitigung der Leichen dienten, also die Gaskammer vor allem und das Krematorium, die Anlagen wurden fast zur Gänze ausgebaut. Es sind nur wenige bauliche Spuren erhalten geblieben. Das Krematorium wurde abgebaut und auch der relativ große Verwaltungsapparat, der im Schloss Hartheim dieser bürokratischen Abwicklung der Morde diente. Also dieser große Verwaltungsapparat vernichtete auch fast zur Gänze seine Unterlagen. Also das heißt, die Täter waren wochenlang, wie wir aus Zeugenaussagen wissen, damit beschäftigt, die Dokumente, die über ihre Verbrechen Aufschluss gegeben haben, zu vernichten. Also die wurden verbrannt, in den Reiswolf gesteckt, wie auch immer. Also vor diesem Problem stand man, wie kommt man jetzt zu den Namen und Daten der ermordeten Menschen? Man ist jetzt dabei dann in der Forschung den Umweg gegangen, dass man nämlich nachgesehen hat, in den Einrichtungen, zum Beispiel in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, wo Leute abtransportiert wurden, in den großen psychiatrischen Kliniken, wie zum Beispiel eben am Steinhof, also Baumgartnerhöhe, wie zum Beispiel in Ips, wie zum Beispiel in Niedernhardt, in Linz und so weiter, am Feldhof in Graz, dass man dort vor Ort in den Archiven nachschaut, gibt es noch die Protokollbücher, gibt es noch die Aufnahmebücher, die Abgangsbücher. Das ist ja damals natürlich wie heute. Heute wird es in elektronischer Form gemacht. Also wenn ein Mensch aufgenommen wird in einer Klinik, in einer Einrichtung, dann wird es heute elektronisch verzeichnet. Wenn er wieder entlassen wird, wird es auch verzeichnet. Früher ist es in großen Büchern erfolgt. Und man hat eigentlich durchgängig Glück gehabt und diese Bücher, diese archivalischen Aufzeichnungen sind noch immer erhalten gewesen. Und man hat dann dort nachgesehen und die Namen und Daten der abtransportierten Menschen wurden aus diesen Büchern herausgezogen, wurden abgeschrieben und diese Namen und Daten wurden zu einer Datenbank zusammengeführt. Also die Arbeiten an dieser Datenbank haben circa 1998 begonnen. Wir stehen jetzt so eher, also nach über 10 Jahren Arbeit, eigentlich am Ende der Arbeiten. Und mittlerweile konnten wir rund 23.000 Namen und Daten von in Hartheim ermordeten Menschen in dieser großen Datenbank zusammenführen.
Warum als Historiker, warum hat man überhaupt Menschen mit Behinderungen ermordet? Was war das Ziel? Oder der Grund?
Das Ziel war, um es kurz zu sagen, wie es die Nazis formuliert haben, die Beseitigung der unnützen Esser. Die Beseitigung der Ballastexistenzen, wie man das im damaligen Sprachgebrauch genannt hat. Also das war natürlich einerseits begründet in dieser rassenhygienischen, eugenischen Denkweise. Und die Nazis, muss man auch dazu sagen, waren ja nicht die, die dieses Denken erfunden haben, sondern sie haben ja da aufgebaut auf einem schon lange zuvor entstandenen Diskurs, einer Diskussion, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Also sie haben diese verschiedenen rassenhygienischen und eugenischen Diskurse ja nur aufgenommen und auch natürlich radikalisiert. Man muss aber auch dazu sagen, dass dann, also 1939, 1940, wie dann die NS-Euthanasie wirklich zum Massenmord führte, dass da auch sehr kurzfristige ökonomische Erwägungen ausschlaggebend waren. Es ist nämlich kein Zufall, dass der Beginn der NS-Euthanasie zusammenfiel mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Also Hitler hat ja diesen sogenannten Gnadentoderlass, der eigentlich den Startschuss für die NS-Euthanasie, für den Massenmord bildete. Hitler hat ja den nicht zufällig auch auf den 1. September 1939, das war der Tag des Kriegsbeginns, datiert. Also man kann sagen, mit dem 1. September 1939 begann sowohl der Krieg nach außen des Deutschen Reichs, wie auch der Krieg nach innen.
Wie viele Menschen wurden ermordet? Wie viele Menschen mit einer Behinderung im gesamten Deutschen Reich?
Es ist natürlich jetzt schwierig, dass man die Ermordeten bestimmten Kategorien zuordnet. Und das wollen wir natürlich auch nicht machen, dass man es jetzt so gesondert aufschlüsselt. Wer gehört zu den Menschen mit Behinderung, wer hat eine psychische Krankheit und so weiter. Aber man kann sagen, ein relativ, ich kann es jetzt in Prozentzahlen nicht direkt aufschlüsseln, aber ein relativ großer Teil kam aus psychiatrischen Kliniken, Einrichtungen und ein nicht ganz so großer Teil aus Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Natürlich ist es auch jetzt schwierig, dass man das genau zuordnet. Die Übergänge waren auch damals fließend. Die Diagnosen sind aus heutiger Zeit auch bedenklich natürlich. Und man kann das nicht eins zu eins übernehmen. Es wird ja damals in den Quellen damals wird zum Beispiel von angeborenem Schwachsinn gesprochen, von Idiotie und so weiter und so fort. Das ist natürlich für uns heutige Forscher, das sind Begriffe, die natürlich mit äußerster oder größter Vorsicht zu behandeln sind. Und von daher ist es natürlich jetzt auch schwierig, dass man sagt, so viele Menschen waren das mit Menschen mit Behinderung und so viele psychisch Kranke und ja.
Gehen wir zur Aufarbeitung. Warum, Johannes Neuhauser, hat es so lange gedauert, dass die Ermordung von behinderten Menschen zu einem Thema gemacht wurde, zu einem Thema der Forschung oder auch der Medien im Vergleich zu anderen von der NS-ermordeten Opfergruppen? Und warum sind sie dann so angeeckt?
So, also die Frage, warum zu beantworten, wäre ermessenig. Also wäre nicht richtig. Ja, das kann sich niemand, glaube ich, so auf die Fahnen schreiben und sagen, deshalb. Ich versuche ein paar Sachen zu sagen, die mir sozusagen in dieser Arbeit klar geworden sind. Ein Teil ist einmal, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Angehörigen sind immer schon so ein Stück weit am Rand der Gesellschaft gesehen worden. Das heißt, die haben auch keine dementsprechende Lobby gehabt. Ja? Und während mit Recht, also halt nach dem Zweiten Weltkrieg, die verschiedenen KZ-Verbände, ja, oder auch unsere jüdischen Mitbürger und auch die Organisationen der jüdischen Mitbürger also so sehr stark das betrieben haben, dass also halt so das aufgearbeitet wird, dass auch sozusagen die Frage gestellt wird, wer waren die Täter, ja, wer war da verwickelt, ja, ist es sozusagen halt so in dem Bereich Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen so viele Jahrzehnte gar nicht durchgekommen. Erstens einmal, so muss man schon sagen, im schlimmsten Sinne waren die Nationalsozialisten da sehr gründlich, ja, als handelt es sich ja um mehrere 10.000 Menschen, die da in Österreich umgekommen sind, ja, und zweitens einmal, also, ist ja diesen Familien mit Menschen mit Beeinträchtigung nie so viel Sympathie entgegengebracht worden. Ja, also es war so, die haben kein Lobby gehabt. So, und man war nicht sehr daran interessiert, das über längere Zeit aufzuarbeiten. Es ist dann in den 60er, 70er Jahren etwas mehr Bewusstsein gekommen. Da sind dann auch so Leute wie Dr. Renner, das war einer der zwei sogenannten Vergasungsärzte von Hartheim, das erste Mal in die Rasterfahndung auch gekommen, der übrigens so es dann geschafft hat, mit Ärztekollegen als verhandlungsunfähig zu gelten. Er selber hat in die Prozesse gesagt, dem Gasan aufzutreten, war keine große Sache. Ja. Aber so, trotzdem, diese Menschen, ich habe mit Dr. Renner nur gesprochen zu Lebzeiten, der wurde nie größer behelligt. Dem wurde dann einmal Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt. 30 Jahre später ist er gestorben. Der hat einen Garten gehabt in Deutschland, den er leidenschaftlich gepflegt hat. Ja, hat so Brillen gehabt wie der Hermann Hesse. Ja. Das war für mich verstörend, ja, und für viele andere verstörend, wie wenig da gemacht worden ist. Je mehr sozusagen auch Österreich die Mitverantwortung gesehen hat am Zweiten Weltkrieg, an den Vernichtungslager, an den KZs, die in Österreich waren. Ich möchte erinnern an die Rede von Franitzky damals, wo er das erste Mal diese Mitschuld, Mitverantwortung eingestanden hat, desto mehr ist dann da auch passiert.
Aber Sie haben gesagt, dass Sie in den ersten Jahren auch sehr angeeckt haben so, mit Ihrer Forschung, so, also mit Ihrem Film.
Natürlich, so halt, lasst uns in Ruhe mit diesen Sachen, die sind lang vorbei. Es hat sich da eh nur um behinderte Menschen gehandelt. Ja, also so halt, während wir den Film in Hartheim gedreht haben, sicher haben das die manche Leute im Alkohol gesagt, aber die haben gesagt, wir sammeln schon wieder Buchenscheiter, ihr werdet vielleicht auch mit dabei sein, Buchenholzscheiter. Natürlich war das eine blöde Rederei, aber das war die Auseinandersetzung in den 80er Jahren. Schloss Hartheim, also ein Haus, in dem gesichert mehr als wie 20.000 Menschen ermordet und vernichtet wurden und Krematorium, das müssen Sie sich vorstellen, ist ein riesen, ja, Schloss Hartheim war, bis der Verein so Gedenkort Schloss Hartheim das dann einmal in den 90er Jahren verändert hat, dieses Schloss war voll bewohnt, da haben Leute gewohnt. Simon Wiesenthal hat mir erzählt, wie er das erste Mal drinnen war, hat in der ehemaligen Gaskammer war noch eine Küche, ja, also Schloss Hartheim war bis, jetzt helfen wir Sie, ob es bis Ende, bis mit, bis 1999 war das bewohnt. Das heißt, da haben Leute drinnen gewohnt, ja, die haben dort sozusagen ihr Leben gefristet, haben sie dort drinnen geliebt, haben sie gestritten, haben Kinder bekommen, ja, sogar Leute, die teilweise in der Umgebung damals waren. Das ist sehr irritierend. Ja.
War das den Menschen bewusst, was da vorher passiert
war? Den Menschen, der Film, den wir gedreht haben, T4 Hartheim 1, Sterben und Leben im Schloss, handelt ja sozusagen aus dieser Spannung, ja, und alle Leute beschreiben natürlich, dass sie das gewusst haben, sie haben ihre Gründe gehabt, weil das Wohnen dort billig war, weil sie in der Nähe waren, weil sie gerade Haus gebaut haben. Es hat Leute gegeben, die sind als Kinder, während der Vernichtungsbetrieb war, da reingegangen und haben fürs Winterhilfswerk der Nationalsozialisten gesammelt. Ja, also eine Frau kommt in dem Film vor, die sagt, ich habe schon immer dort gewohnt, die wohnt jetzt, also die hat damals im Schloss gewohnt und ich bin halt als kleines Mädel, habe an die Tür geklopft und dann haben sie mich hereingeführt und haben mir sozusagen in einen Raum sehr viel Geld gegeben. Und dann bin ich wieder rausgegangen. Sie müssen sich vorstellen, da, also halt zwischen der Gaskammer und dem Bauernhof der Familie Schumann, Luftlinie waren das 30 Meter. Ja? Also das, es hat Haare geregnet, es hat es so, es, die Asche war nicht zu verstecken in diesem Ausmaß. Ja? Und diese Belastung, dass ein Ort so belastet war mit dem allen, mir geht es nicht darum, jemandem da die Verantwortung zu geben, sondern die Belastungssituation. Also halt, wir wollen über das alles nicht reden. Wir waren ja selber Opfer des Nationalsozialismus. Wir waren ja der erste Staat, der annektiert wurde. Ja, das hat sich halt sehr lange gehalten. Und dadurch war es nur einfacher auch zu sagen, und die ganze Geschichte mit den behinderten Menschen, die zu Tode gekommen sind, über die wollen wir gar nicht reden. Und dieser Euthanasie-Gedanke, wissen Sie, dieser Gedanke eines sogenannten Gnadentod, dass es ja eh für einen Menschen mit einer intensiven Behinderung gut ist, wenn er schnell sterben kann, den gibt es ja teilweise bis heute, wenn auch versteckt. Ja.
Baltrat Häupl, Sie sind wahrscheinlich auch damit konfrontiert worden, dass man gesagt haben, jetzt sollten wir aber einmal einen Schlussstrich ziehen. Vor allem ist ja nach den Entschädigungsdebatten von Holocaust-Opfern und Zwangsarbeitern so um das Jahr 2000 herum, das als Forderung aufgetaucht. Jetzt haben wir eh was gezahlt, jetzt sollte aber einmal ein Schlussstrich gezogen werden. Wie sind Sie damit umgegangen? Ist das an Sie auch herangetragen worden, dieses Buch noch und dann rechts?
Ja, ja, das war ganz klar und deutlich, und zwar von einer aktiven Stadträtin gesagt, dass im Jahre 2002 dann endlich teilweise verheimlicht, teilweise zur Show erhoben wurde die Bestattung dieser 600 Urnen auf dem Wiener Zentralfriedhof. Dazu muss ich sagen, das berührt mich heute noch und erschüttert mich unerhört, und ich erwähne es auch immer wieder in offiziellen Bereichen. Offiziell meine ich damit die politischen Bereiche. Sie wollten sich damit abputzen. Ganz früh an einem Morgen im April 2002 wurden die über 600 Urnen in Kisten angeliefert bei der heutigen Gedenkstätte am Wiener Zentralfriedhof mit der Auflage, es darf niemand fotografieren und es darf niemand von den Angehörigen teilnehmen. Um 9 Uhr morgens, es war noch ein bisschen nebelig. Und ich habe aber damals gesagt, naja, ich lasse mir das nicht verbieten. Ich möchte da dabei sein. Und mein Mann war auch so bereit mitzukommen. Und ich habe gesagt, offiziell, und wir fotografieren. Verbietet es uns, aber wir fotografieren. Und eine Journalistin, eine Profiljournalistin, die sehr viele Jahre auch an dieser Thematik aufgearbeitet hat.
Die Marianne Enigl.
Die Marianne Enigl war auch dabei. Und ich wusste, dass die Urne mit meiner Schwester herausgehoben wurde mit zwei anderen Urnen, dann bei der offiziellen Bestattung. Die musste noch aufbewahrt werden. Das war so eine kleine Kiste. Und ich habe aber da keine Scheu gehabt und auch habe mir gedacht, na, ich muss in diese Urnen reinschauen. Das waren ganz billige Plastikurnen. Und als ich eine, da waren drei drinnen eben, die sie noch gebraucht haben für die große Show am 28. April. Und sie, natürlich, der Deckel war herunter, es war überhaupt nicht richtig verschlossen. In einem war der Kinderkopf drinnen. In der Urne von meiner Schwester war noch ein Teil ihres Gehirnes drinnen. Und in der dritten Urne war von einem Hamburger Kind noch ein ganz kleines Stückchen von ihren sterblichen Überresten da. Ich habe fotografiert. Die Journalistin durfte ja nicht. Und dann haben wir die Urnen geschlossen und dann hat es geheißen, die werden aufgehoben jetzt bis zu der großen Bestattung am 28. April. Ich habe mich dann eingesetzt, dass diese Bestattung wirklich den Opfern entsprechen möge. Und war dann eingesetzt und sie haben mich mit einbezogen in die Vorbereitungsarbeiten. Wir sind viele, viele Wochen vorher schon und dann auch noch nachher die restlichen Wochen zusammengekommen, 2-3 Mal in der Woche. Da wurden Leute bezahlt dafür und haben dann die Dinge besprochen. Ich habe damals gebeten, dass man den, also ich habe motiviert, dadurch, weil ich viel in Schulen herumgekommen bin, habe viele Klassen und Jugendliche motiviert. Ich habe mir vorgestellt, sie mögen doch der Öffentlichkeit zeigen, die Bilder der Kinder. Die haben wir zuerst zubereitet, denn viele der Opfer, zum Beispiel jugendliche Mädchen, waren von diesen verbrecherischen Ärzten derart missbraucht worden, dass man auf ihre Gefühle und auf ihre Scheu überhaupt keine Rücksicht genommen hat. Man hat sie nackt fotografiert, von oben bis unten. Diese Mädchen konnten und auch die Burschen nicht einmal ihre Hände irgendwo hingeben und waren, man hat es gespürt, arm. Und wir haben uns dann bemüht, diese Bilder, ich habe sie dann durch Zufall wieder auf so einem Misthaufen in einer Lade gefunden und habe sie an mich nehmen dürfen. Und wir haben dann sehr pietätvoll die Kopferl heraus fotografiert und Fotos draus gemacht. Wieder musste eine Dame finanziert werden, die das dann auf irgendeine spezielle Art appliziert hat, auf Stoff. Die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt hätte das alles gratis gemacht. Und so ist das weitergegangen, nicht? Also es hat auch was kosten müssen. Die Stadt Wien hat sich da in die Geldkassen hineinbegeben. Obwohl wir das alles besser und preisgünstiger bekommen hätten. Es ist dann dazugekommen, aber es durften nicht alle Kinder gezeigt werden, nur ein Teil. Und die Schüler und Schülerinnen, die ich mobilisieren konnte, die waren so herzlich bei der Sache. Ich habe ihnen auch gesagt, Kinder, wenn ihr so ein Bild haltet am Weg zur Bestattung, dann umfasst die Kinder mit eurem inneren Herzen und gebt ihnen noch posthum ein kleines bisschen Gefühl mit. Und die haben das wirklich, also das war so berührend. Aber, na, es hat nichts genützt. Ich habe dann inzwischen, mich hat das sehr gestört, dass diese Anlieferung der Urnen so geheim gehalten wurde. Und der Falter, ein Journalist des Falter, hat mich vorher noch interviewt und hat mich diesbezüglich gefragt. Und ich habe darüber Auskunft gegeben, wie es war, und meinen Wunsch geäußert. Ich hätte mir sehr gewünscht, wenn die Bevölkerung gesehen hätte, diese Ansammlung von Urnen, die man ja nie sieht. Nur gut. Und dann, während ich bei einer, da waren 3 Bestattungszeremonien dann anschließend, eine ökumenische, und während ich dann endlich einmal geglaubt habe, zur Ruhe zu kommen und mich auch ein bisschen drauf zu besinnen, na, kam vom politischen Bereich eine Dame auf mich zu, ich will ihre Damen nicht nennen jetzt, und krallte sich in meine Oberschenkel und sagte, warum zerstörst du uns alles? Und können Sie sich vorstellen, in einer besinnlichen Situation, wenn jemand sagt, warum zerstörst du uns alles? Und ich habe wirklich nicht gewusst, was ich getan habe. Im Gegenteil, ich habe mich jahrelang bemüht. Und ich sage, bitte, was habe ich zerstört? Denk an das Interview im Falter. Und es ist mir gar nicht mehr eingefallen. Und wir sind dann gleich nach der Bestattung zum nächsten Zeitungsstand ausgestiegen. Ich habe mir den Falter gekauft und habe das Interview gelesen, also einen Teil daraus. Und da drinnen ist nur dieses gestanden, Eine Angehörige hat sich gewünscht, dass die Öffentlichkeit das sehen möge. Und das war's. Damit hätte ich zerstört oder habe zerstört. Und dann habe ich von einer amtsführenden Stadträtin gehört, aber jetzt muss Schluss sein. Jetzt müssen wir dann aufhören damit und jetzt ist die Sache erledigt. Da mussten wir erst kämpfen wieder im Laufe der Zeit, dass die Platten so gerichtet worden sind mit den Namen der Kinder. 1-2 Jahre danach sind bereits die Tiere unter die Platten gekrochen, weil das nicht gut gefestigt war. Und so hat es dann ausgeschaut. Aber sie haben sich dann nicht mehr getraut, nichts zu unternehmen. Und wenn ich jetzt auf die Gegenwart zukomme, dann muss ich sagen, und dazu stehe ich, es muss noch diesen Knoten geben. Knoten jetzt bezogen auf Menschen, die verbandelt sind miteinander, ob es noch Lebende oder Angehörige sind, die in diese Taten verwickelt sind. Und damit ja nichts mehr auffliegt. Ich wundere mich nur, dass in diesen Tagen plötzlich die Euthanasie auf dem Plan steht. Es gibt einen Vortrag über das Rathaus, über x Ecken herum, von denen nur wenige Menschen wissen. Ich durfte natürlich da nicht dazu, aber ich dränge mich auch nicht auf. Mir hat man zwar versprochen, die Kinder vom Spielgrund in die Wiener Vorlesungen aufzunehmen, hat man nicht gemacht. Ja, und diesen Knoten, den gilt es noch zu lösen. Viele Jugendliche wollen die Wahrheit wissen. Und viele Erwachsene der alten Generation sagen, lasst es doch, macht endlich einen Schlussstrich. Das können wir nicht lesen und nimmer hören.
Danke, Frau Häupl. Ja. Thema Euthanasie und Gegenwart. Herr Schwanninger, die Gedenkstätte Hartheim hat in diesem Frühjahr ein Symposium gemacht zum Thema die Biologisierung des Sozialen. Gibt es eine Rückkehr der Euthanasie-Gedanken? Oder der Ideen dahinter?
Also bei der Konzipierung des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim wurde eben auch von Anfang an schon darauf geachtet, dass sich der Ort nicht nur mit den historischen Ereignissen beschäftigt, also nicht nur mit dem, was damals während der NS-Zeit dort passiert ist, sondern dass man schon auch versucht, Anknüpfungspunkte an heutige Entwicklungen und Diskussionen zu finden. Und das ist uns auch zum Beispiel in der Ausstellung sehr wichtig, dass dieser ganze Prozess gezeigt wird, wie ich vorher schon gesagt habe, zum Beispiel dieser eugenische, rassenhygienische Diskurs, der im 19. Jahrhundert begonnen hat, der sich fortgezogen hat durch die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis hin zur NS-Zeit, wo er dann wirklich in seiner radikalsten Ausformung dann auch ja Praxis wurde, dass diese Kontinuitäten gezeigt werden. Und bei uns endet die Darstellung bewusst nicht mit dem Jahr 1945. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass mit dem Jahr 1945, mit der Befreiung plötzlich alles gut und super geworden wäre. Menschen mit Behinderung wissen das ja auch oder Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Jetzt in den Medien zum Beispiel kommen oft die Heime zur Sprache, welche Zustände da auch nach der NS-Zeit noch geherrscht haben. Das wissen wir. Die Nazis sind 1945 nicht verschwunden und plötzlich war alles wieder eitel Sonnenschein, sondern es gibt und gab Kontinuitäten bis heute. Und wir versuchen natürlich auch, diese Kontinuitäten zum Beispiel im eugenischen Bereich darzustellen, die sich dann zum Beispiel im Bereich der Gentechnik, der neuen medizinischen Technologien und so weiter fortgesetzt haben. Also wir wollen einerseits natürlich nicht den Eindruck erwecken, das was während der NS-Zeit passiert ist, das wiederholt sich jetzt 1:1 sozusagen im Bereich der Gentechnik, also Selektion und so weiter und so fort. Also das wollen wir natürlich nicht, aber wir wollen auf gewisse Entwicklungen aufmerksam machen, die aus unserer Sicht bedenklich sind und wo man wirklich sehr aufpassen muss, auf welches Glatteis man sich da begeben kann. Sie haben diese Tagung im März angesprochen zum Thema die Biologisierung des Sozialen. Da ist es uns vor allem darum gegangen, aufmerksam zu machen auf diesen stärker werdenden Diskurs zum Beispiel Deutschland, also ich nenne da nur die Sarrazin-Debatte, dass man verstärkt, vor allem auch in den Medien, wieder für soziale Probleme biologische oder biologistische Antworten findet. Also es geht verstärkt wieder darum, nicht jetzt gesellschaftlich für alle vertretbare oder tragbare Lösungen zu finden, also von Seiten der Politik, dass man die Gesellschaft gestaltet, dass man Sozialpolitik betreibt und so weiter und so fort, sondern es geht wieder eher in die Richtung, dass man biologische Ursachen für soziale Probleme findet und auch dort wieder ansetzen will. Ich sage nur als Stichwort die angeblich Minderbegabten oder wie man sagt bildungsfernen Schichten, die vermehren sich zu stark, die nehmen an der Zahl zu stark zu, während die Akademiker, die, ich sage es bewusst, also ist natürlich unter Anführungszeichen zu sehen, die vermehren sich zu wenig. Wie kann man jetzt schauen, dass sie die Hochgebildeten, die Akademiker stärker vermehren und wie kann man auf der anderen Seite aber schauen, dass man die bildungsfernen Schichten daran hindert?
Ich glaube, eine Gebärprämie für Akademikerinnen war schon einmal im Gespräch, oder?
Es sind mittlerweile wirklich wieder Forderungen salonfähig geworden, wo man vor 10 Jahren nicht geglaubt hätte, dass das wieder so offen in den Medien gefordert werden kann. Und diese Gebärprämie ist wirklich, ich kenne es aus der deutschen Diskussion, also da ist es wirklich wieder sehr salonfähig, dass das in den Medien gefordert wird.
Johannes Neuhauser, Sie arbeiten jetzt als Psychotherapeut. Sehen Sie das auch so, dass es eine Rückkehr des Wunsches gibt nach dem perfekten Menschen, nach dem äußerlich makellosen Menschen?
Ja, mein Vorredner von mir hat das ja gerade beschrieben, dem kann ich nur zustimmen. Ja? Also so halt, Sie sehen ja, wie viele Menschen mit Down-Syndrom sind vielleicht vor 20 Jahren auf die Welt gekommen in Österreich und wie viele kommen jetzt auf die Welt. Also dass ich nicht falsch verstanden wird, so in Österreich wird kein Mensch, der auf die Welt kommt, ermordet. Ja? Also ich finde da legitim zu sagen als Familie, wir trauen uns das nicht zu, wir machen einen Schwangerschaftsabbruch. Ja? So, ich habe selber 3 Kinder und sobald so Untersuchungen da sind, wird eher sehr stark oft problemorientiert gedacht und nicht lösungsorientiert gedacht. Also würde man Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung sehr unterstützen, wüssten diese Familien, dass sie gewollt sind, dass sie ganz viel Unterstützung kriegen, dann würde ich sagen, so würden wahrscheinlich auch wieder mehr Familien sich zutrauen, ich sage jetzt nur mal, weil es der Einfachheit war, weil man einfach ist, ein Kind mit Down-Syndrom zu kriegen. Ja? Wenn aber in einer Gesellschaft sozusagen das als Problem dargestellt wird, ja, und dass ja auch Kosten daraus entstehen konnten, ja. Bei mir waren Frauen, die gesagt, Herr Neuhaus, es gibt so einen starken Druck auf mich, ja, von der Familie, von einem Teil des Bekanntenkreises auch, dieses Kind wirst du ja nicht kriegen, ja. Also so halt, aber das ist nicht, was die Nazis betrieben haben, ist die Ermordung, ja. Was bei uns nur viel zu wenig gemacht wird, ist Familien und Menschen mit Beeinträchtigung, also halt ganz viel zu unterstützen, um so dieses Leben, das ein bereicherndes, sinnvolles Leben ist, wieder mehr in unsere leistungs- und konsumorientierte Gesellschaft reinzubringen. Das finde ich schade. Ja? Ich finde es schade, dass man nicht so stark unterstützt, dass sie mehr Familien sagen können, ja, wir nehmen diesen Weg, dieses Schicksal an und wir wissen uns da die nächsten 20 Jahre unterstützt.
Das heißt, es wird sehr viel Druck auf die Frauen ausgeübt,
so,
von den Ärzten.
Sie wissen nicht, zu den Psychotherapeuten kommen ja nur Leute, die über das sozusagen reflektieren wollen, ja? Also so ist klar, ja? Also so halt, natürlich kommen nur Leute zu jemandem wie mir, die da auch Fragen haben. Die Leute, die zu mir kommen, die beschreiben also einen hohen Druck, ja, von der Medizin her, aber sie beschreiben vor allen Dingen einen hohen Druck auch von der Gesellschaft her, ja? So, traust du dir das wirklich zu? Wirst du das schaffen? Werdest du das auch finanziell schaffen? Welche Kosten werden entstehen? Und wenig Leute, die sagen, ja, Leon, wir unterstützen euch wirklich verbindlich die nächsten 20 Jahre. Wir wissen, das ist für euch schwer, ja, aber wir sind wirklich für euch da. Ja, das erlebe ich in meiner Arbeit immer wieder, ja.
Es ist ja auch ein allgemeiner gesellschaftlicher Druck, dass wir einfach immer perfekter sein müssen,
ja,
sein sollen.
Ja, perfekter, ästhetisch, am allerletzten Stand, ja, das also so sehe ich das. Ich respektiere aber, wenn jemand eine andere Meinung hat, aber das ist meine Erfahrung und die würde ich gern da so weitergeben, ja.
Ist das eine neue Form der Eugenik?
Also ich würde mal so sagen, es ist natürlich sehr gefährlich, weil sie jetzt in den letzten 20 Jahren völlig neue technologische Möglichkeiten paaren mit einem sehr gefährlichen und problematischen Diskurs. Das eine greift ins andere über. Es ist für mich auch schwer jetzt zu sagen, was war zuerst. Schaffen die neuen technischen Möglichkeiten den Diskurs, lösen sie den aus, verstärken sie den? Das ist schwierig, schwierig voneinander abzugrenzen. Ich glaube, das eine greift ins andere über. Ich habe einmal jetzt vor kurzem wo diesen ganz treffenden Begriff gelesen, die Großfahndung im Mutterleib. Und ich finde, momentan läuft wirklich diese Großfahndung im Mutterleib während der Schwangerschaft schon, wird schon gescreent, gescannt, was auch immer und so fort. Ob nicht doch irgendwie was Abweichendes da ist, was nicht ganz passen würde oder irgendeine Form von Behinderung oder was auch immer. Und natürlich eben, je mehr technische Möglichkeiten das vorhanden sind, desto mehr werden die auch genutzt. Und der Druck auf die Einzelnen, wie der Herr Neuhauser schon gesagt hat, der wird immer größer. Und das ist, finde ich, auch, glaube ich, ein Kennzeichen unserer, ja, kann man sagen, neoliberalen Zeit, dass die Gesellschaft den Druck auf den Einzelnen abwälzt und abgibt. Und der fühlt sich verantwortlich dann oder muss sich verantwortlich fühlen für das Ganze. Es wird nicht mehr so zentral gesellschaftlich organisiert, wie es früher war oder wie es auch in der extremsten Form während der NS-Zeit war, wo das über die Amtsärzte gelaufen ist und über eine straffe Organisation oder so, sondern jetzt bekommt der Einzelne oder die Einzelne den Druck und muss mit dem umgehen und muss da ihre oder seine Entscheidungen finden.
Aber ich finde es immer wieder wunderbar, wenn man hört, wie Frauen dazustehen. Also es geht jetzt da jetzt vorrangig ums Down-Syndrom. Inzwischen, es gilt aber für alle Behinderungen. Viele sind ja tüchtig, wenn sie dann leben und gefördert werden. Und sie leisten etwas für die Gesellschaft. Das hat ja immer geheißen, die sind leistungsunfähig und sind für uns alle nur ein Ballast. Stimmt gar nicht. Ich muss jetzt sagen, ich gehöre keiner Partei an. Aber ich habe den Nationalratsabgeordneten Dr. Hürnig, der die Behinderten vertritt, im Parlament kennengelernt bei einem Vortrag. Er wurde mit 8 Monaten geimpft und hat diese Impfung schlecht vertragen. Und es hat sich diese Verschlechterung seines Gesundheitszustandes so vehement verschlechtert im Laufe der Zeit, dass die Eltern ihn in die Schule tragen mussten. Aber er war intelligent und ist wirklich dem Unterricht gefolgt und konnte ihm folgen, hat das Doktorat gemacht, ist bis zum Kopf gelähmt. Und als er dann in einem Vortrag noch gesagt hat, als er dann noch mitgeteilt hat, dass er eine gute Familie hat und 2 Kinder, hat es mich auch ein bisschen, muss ich ehrlich dazu sagen, innerlich bewegt. Das ist so ein Beispiel für mich gewesen, ein Mensch, der ein Studium hinter sich hat und jetzt behinderte Menschen vertreten kann. Und ich kenne auch viele, wenn wir wieder auf das Down-Syndrom zurückkommen, was das für liebenswürdige Menschen sind und wie wunderbar man diese fördern kann. Und es hat keiner von uns das Recht, über den anderen zu urteilen. Du bist blöd, du bist schier, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu groß, du bist zu klein. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir voreinander Achtung haben. Achtung vor dem Leben, vor dem ungeborenen Leben und Achtung vor den Menschen, die leben. Ich glaube, das sind die Werte, die wir unserer Jugend mitgeben müssen und dazu ermahnen, seid wachsam, lasst euch nicht verleiten von irgendwelchen Dingen, die unmöglich sind. Haltet die Werte hoch, die menschlichen Werte.
Mir ist wichtig nur zu sagen, und die finanziellen Ressourcen. Ja, also das ist mir schon noch sehr wichtig und ich habe die Menschen mit Down-Syndrom nur genannt, weil es ganz offensichtlich ist, wie viele Menschen vor 30 Jahren zur Welt gekommen sind. Da gibt es ja gewisse Zahlen und wie viele jetzt kommen. Ja, unsere Gesellschaft nimmt sie wirklich die Chance, dass es eine Vielfalt von Menschsein gibt. Aber es braucht auch diese finanziellen Ressourcen zu dem, wo ich Ihnen zustimme, ja, also zu den inneren Werten oder also halt zu diesen ethischen Werten braucht es ja das, dass Menschen, Familien, wo Beeinträchtigung ist, auch unterstützt werden. Ja? Und dass endlich einmal das aufhört, was ja manche da schon, die im Raum sind, da erlebt haben, so dieses ganze Freikaufen, ja, von dem Behinderten bei einer gewissen Firmengröße einzustellen. Also das ist mir schon sehr wichtig. Es geht auch um ein ganz wesentliches gesellschaftliches Thema und es geht wirklich auch darum, die Mittel bereitzustellen.
Danke. Ich danke meinen Gesprächspartnern Florian Schwanninger, Johannes Neuhauser und Waltraud Häupl. Das war Freak Radio. Ich bedanke mich bei dem Techniker Gerald Palli und am Mikrofon war Margarete Indl.